Deutschlandfunk Interview.
Heute sind Menschen auf der Straße, Bäuerinnen und Bauern, viele Jungbauern und auch junge Landwirtinnen, die normalerweise 60, 70, 80 Stunden in der Woche arbeiten. Wenn sie Tiere haben, 24/7 sich um die Tiere kümmern, die eigentlich gerne zu Hause wären, um ihre Arbeit zu machen, die aber jetzt sagen, das können wir nicht mehr ertragen, meine Zukunft wird verbaut. Und deshalb gehen die auf die Straße. Das sind Leistungsträger unserer Gesellschaft.
Joachim Ruckwied war das, der Präsident des Deutschen Bauernverbandes. Die Bauernschaft, sie protestiert, kämpft um Subventionen, sagen die einen, ums Überleben, sagen die anderen. Fakt ist, viele Traktoren sind aktuell auch in deutschen Städten zu sehen. Der ländliche Raum ist, wird sichtbar, vielleicht wie selten, Ewald Frie. Historiker, Geschichtsprofessor an der Universität in Tübingen, Buchautor. Er hat das Buch geschrieben, Ein Hof und 11 Geschwister, in dem er auch biografisch, er ist einer der 11, schildert, wie sich das bäuerliche Leben seit den 40er Jahren radikal verändert hat. Das Buch ist mit dem Deutschen Sachbuchpreis ausgezeichnet worden und Ewald Frie ist nun am Telefon. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Professor Frie, knapp 70%, so eine aktuelle Umfrage für die Bild-Zeitung. Es gibt auch andere Umfragen mit noch höheren Werten, sympathisieren mit den Protestaktionen der Bauernschaft, unterstützen deren Forderungen. Wie erklären Sie sich diesen großen Zuspruch?
Ich glaube, das primäre Motiv, der Respekt von Menschen, die an Schreibtischen arbeiten, für diejenigen ist, die Primärprodukte herstellen. Und ähnlich, sagen wir mal, wie der Respekt vor Bergleuten und Stahlarbeitern, also denjenigen, die harte Arbeit tun, von denen Menschen spüren, vielleicht auch glauben, abhängig zu sein, ohne diese Arbeit selber tun zu wollen.
Ist das auch der Unterschied? Denn im Vergleich zu den Klimaprotesten, da schneiden die Landwirte ja mit ihren Blockaden sehr gut ab, erhalten deutlich mehr Zuspruch.
Ja, das ist eine andere Art von Gruppe, eine ganz andere Art von Gruppe. Das sind junge Leute, das sind Leute, die ein Ziel verfolgen, was im Alltag, sagen wir mal, nicht ständig derart präsent ist. Das sind Menschen, die nicht, wie soll man sagen, eine positive Wertschätzung durch die Arbeit, die sie tun, erfahren, bevor sie vor ein Mikrofon treten. Das sind, glaube ich, große Unterschiede.
Die Bauern, die Bäuerinnen, sie halten also positive Wertschätzung in dieser Zustimmung, aber wenn es dann ans Geld geht, also sprich bei den Produkten, da mehr zu bezahlen, da hört die Liebe dann auf?
Ja, das stimmt. Das ist ein marktwirtschaftliches Prinzip, dass Leute versuchen, möglichst für geringes Geld das meiste zu bekommen. Und Sekundärmotive, wie wird das hergestellt, das bleiben dann halt Sekundärmotive und werden nur in manchen Fällen zu Primärmotiven. Das ist halt so.
Was stellen Sie denn fest? Welches Bild herrscht in unserer Gesellschaft von der Landwirtschaft? Also beziehungsweise, Sie haben es gerade ja schon skizziert, aber stimmt das dann auch mit der Realität überein?
Das Interessante ist, dass häufig die Bauern, auch in dem, was wir jetzt in diesen Tagen lesen kann, mit dem ländlichen Raum, wie soll man sagen, zusammengedacht werden. Das ist nur zum Teil richtig. Die Bauern gestalten den ländlichen Raum, indem sie ihn eben beackern, aber sie repräsentieren ihn nicht mehr. Das ist seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts in jeder Gemeinderatswahl festzustellen, weil sie nicht mehr die Mehrheit haben und sich Alltagskonflikte im ländlichen Raum zwischen denjenigen ergeben, die den Boden beackern und denjenigen, die da spazieren gehen, Fahrrad fahren, in der Nähe leben, den Geruch von Gülle nicht haben wollen. Insofern gibt es so eine Spannung zwischen auf der einen Seite dieser Wertschätzung und auf der anderen Seite Alltagskonflikten auch im ländlichen Raum. Und wenn Bauern sagen, sie sind die Berufsgruppe, die am meisten angefeindet wird, dann hat das mit diesen Konflikten zu tun, ebenso wie mit den Auflagen, über die sie sich beschweren, die mit Umweltstandards, mit Tierwohl und Ähnlichem zu tun haben.
Also haben die Bauern ein Stück weit ein richtiges Gefühl, sie kämpfen da um ihr Überleben. Die Gruppe wird immer, immer kleiner.
Die Gruppe wird kleiner. Das ist ein Prozess, den man letztlich seit Anfang des 20. Jahrhunderts feststellen kann, als noch knapp 50% der Menschen, die in Beschäftigungsverhältnissen waren oder Geld verdient haben, in der Landwirtschaft tätig waren. Und dieser Prozess bedeutet aber, dass nicht alle gleich verlieren oder alle gleich an der Rentabilitätsgrenze sind, sondern die Bauern sind eine sehr, sehr unterschiedliche Gruppe mit unterschiedlichen Hofgrößen unterschiedlichen Bearbeitungsarten, also vom Weinbauern über den Viehzüchter bis zu dem Großgetreideproduzenten, sind ja ganz große Unterschiede. Und Regionen sind unterschiedlich. Alpine Regionen haben eine andere Bauernschaft als Mecklenburg-Vorpommern. Und die kommen zusammen in solchen Interessenskonflikten wie jetzt bei diesen Subventionen und bei der Frage von Wertschätzung. Aber sie sind nicht alle in gleicher Weise betroffen. Das ist sicherlich auch zu berücksichtigen.
Aber wie schaffen Sie es? Sie beschreiben das, eine sehr heterogene, aber eine immer kleiner werdende Gruppe. Aber wie schafft es diese heterogene, kleine Gruppe, so wirkmächtig, so laut zu sein?
Na, sie sind gut organisiert. Die Bauern haben eine sehr lange Tradition, sich mit dem Staat auseinanderzusetzen. Auch das beginnt bereits am Ende des 19. Jahrhunderts. Und durch die verschiedenen deutschen Staats- und Regierungsformen hindurch sind die Bauern immer organisiert gewesen. Sie müssen das eigentlich auch sein, weil sie ja nicht einfach dem Kapitalismus ausgeliefert sind oder im Kapitalismus sich zurechtfinden müssen, sondern mit einem sehr stark staatlich regulierten Markt zu tun haben. Und daher müssen sie versuchen, über Lobbyorganisationen ihre Ansprüche an den Staat zu stellen. Sie können das auch tun, weil sie diesen Respekt genießen als diejenigen, die für uns die Nahrungsmittel mit ihrer Hände Arbeit herstellen. Und ebenfalls bereits seit dem späten 19. Jahrhundert können wir beobachten, dass die Bäuerinnen und Bauern dann zusammenkommen, ungeachtet der Tatsache, dass sie im Alltag sehr unterschiedliche Lebensverhältnisse haben.
Erklärt sich so auch die enge Bande zwischen den Bauern und den eher, ja, konservativeren politischen Kräften?
Es gibt eine sehr lange und auch, kann man sagen, einigermaßen logische Allianz von Bäuerinnen und Bauern mit konservativen Parteien. Also linke Parteien haben immer über Eigentumsrecht und die Frage der Verpflichtung der neuen Teilung von Eigentum nachgedacht. Das ist für Grundbesitzer jetzt nicht die natürliche Gruppe, mit der sie sich zusammentun werden. Liberale Parteien sind eher städtische Parteien schon seit dem 19. Jahrhundert. Da gibt es auch Interessensunterschiede. Die Konservativen sind die naheliegendsten Allianzpartner in Deutschland bis 1933. Nochmal nach Konfession getrennt, also das Zentrum für die katholischen Bauern und ansonsten bei den Konservativen. Nach 1945 über die CDU kommt das zusammen. Das ist etwas, was man erwarten kann.
Sie schildern in Ihrem Buch ja das Sterben des bäuerlichen Lebens. Wir haben ja auch gerade schon drüber gesprochen, die Gruppe wird kleiner. Müssen wir uns von diesem romantischen Bild des Familienbetriebs lösen?
Ich bin nicht ganz sicher. Es gibt Betriebe, die keine Familienbetriebe mehr sind. Es hat aber auch im 19. und frühen 20. Jahrhundert Gutsbetriebe gegeben, die man nicht als Familienbetriebe damals schon hat beschreiben können. Und es wird stadtnah beispielsweise nahezu Märkten, in denen bürgerliche Schichten agrarnah einkaufen wollen, Betriebe geben, die auf familiärer Basis zusammenarbeiten mit diesen naheliegenden Konsumenten. Ich glaube, dass wir auch in Zukunft unterschiedliche Bewirtschaftungsformen und auch unterschiedliche Eigentumsformen haben werden.
Sie haben auf dieses Buch unglaublich viel Resonanz bekommen. Es ist unglaublich stark verkauft worden. Wenn Sie auf Lesungen gehen, auf Lesereisungen, welche Resonanz bekommen Sie von Menschen auf dieses Buch?
Für einen Wissenschaftler ist das erstmal eine besondere Erfahrung, Lesungen zu machen, weil die Leute alle so freundlich sind. Wenn man auf Konferenzen geht, geht es immer darum, rauszufinden, wo ist der Fehler in einem Text. Und da ist sehr viel mehr Freundlichkeit. Das tut einem gut und verführt auch ein bisschen. Die Resonanz, das ist interessant, ist bei Landwirten. Sie ist aber stärker bei denjenigen, die wie ich eine Biografie haben, die aus einer agrarischen Kindheit herausführt und in Berufen endet, die mit Landwirtschaft wenig zu tun haben, wo aber die Erinnerung an die eigene Kindheit und Jugend und an die Diskrepanz zwischen dem jetzigen Leben und dem, was man als Kind geführt hat, bleibt. Und das sind relativ viele. Noch 1950 haben 25% der Menschen in der Landwirtschaft ihr Geld verdient. Und die Erinnerung bleibt ja über ein oder zwei Generationen in der Gesellschaft präsent.
Das heißt, es gibt, was wir ja mitunter sehen, auch eine Flucht aufs Land, eine Sehnsucht, aber nicht in den Beruf des Bauern selbst.
Ja, das glaube ich schon. Wenn man diesen Beruf selber ausübt, dann hat man natürlich auch Befriedigungsmomente, aber für jemanden, der aus der Stadt kommt und der das dann wirklich tun sollte, der wird schnell feststellen, dass die alltägliche Arbeit mit dem romantischen Bild nicht so viel zu tun hat und wird sich dann nochmal genau überlegen, ob er das die ganze Zeit machen will.
Sagt heute Morgen hier im Deutschlandfunk Ewald Frieh, Historiker, Geschichtsprofessor an der Universität in Tübingen, Buchautor. Er hat das Buch geschrieben, Ein Hof und 11 Geschwister. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit heute Morgen.
Vielen Dank, dass ich dabei sein konnte.
Auf Wiederhören.